Das ist komplett overhyped. Ohne Vitamin C stirbt man, das stimmt. Aber das ist eben kein Wundermittel. Den Vitamin C bedarf, damit man halbwegs gut über die Runden kommt. Da reicht irgendwie eine Drittel Paprika am Tag. Und wenn ich noch eine Wurst esse, da ist noch Ascorbinsäure drin und so. Also klar, optimal ist vielleicht ein bisschen mehr. Aber Vitamin C, gerade in der Krebsprävention, Therapie, absoluter Mythos.
Professor Smollich, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sie haben ein wunderbares Forschungs- und Fachgebiet erwischt oder ausgesucht, wie Sie so schön sagen. Es hat Sie gefunden, Thema Nahrungsergänzungen. Das ist, glaube ich, es gibt kaum ein Thema, das so viele Mythen und so viele divergente Meinungen in der Gesellschaft verursacht wie dieses Thema. Und ich würde gerne mit einem Punkt von Ihnen starten, wo Sie sagen, shooting in the dark, erst messen, dann supplementieren. Ich muss gestehen, ich war heute Morgen in einem Blutlabor und habe über 100 Marker untersuchen lassen. Dank Ihrem Buch habe ich ein paar Marker ganz anders abgefragt, bei Thema B12 und bei Eisen. Das hätte ich jetzt nicht gewusst und ein paar Themen muss man gar nicht erheben, weil man ja gar nicht braucht. Aber vielleicht starten wir dort. Warum muss man etwas messen, bevor man zu supplementieren beginnt?
Ja, also ich meine, im ersten Ansatz ist das ja sowieso ganz logisch. Das ist ähnlich wie wenn man ein Auto hat, da würde ich ja auch nicht einfach da Öl in den Motor reinkippen, ohne vorher zu gucken, wie viel Öl ist da noch drin, weil das kann für den Motor schlecht ausgehen und so vereinfacht wäre das beim Körper auch. Also der ursprüngliche Ansatz, dass man sagt, naja, erstmal messen, ist, dass man eine Überdosierung verhindern will. So, das geht natürlich jetzt im Detail noch viel weiter. Das heißt, einerseits kann man durch Messen Überdosierung verhindern und man kann halt alles überdosieren. Aber was ich in der Praxis auch sehe, was ein ganz wichtiger Punkt ist für das Messen, man kann durch Messen auch Unterdosierung verhindern. Also das ist ja oft so, wenn man sich Nahrungsergänzungsmittel anschaut, dann gibt es ja Bereiche, wo man sagt, üblicherweise, da kann man nichts falsch machen, weil das ist, bis man das überdosieren kann, Vitamin C oder sowas, da kann man gar nichts falsch machen, würde ich sagen, naja, man kann schon was falsch machen ohne Messen, weil man es vielleicht unterdosiert. Also bei Vitamin D, das ist so ein Beispiel, aus der Erfahrung wissen wir, manche Menschen, da reicht eine Standarddosis, andere brauchen eine 5- oder 10-fache Dosis, um auf einen guten Wert zu kommen. Aber das finde ich auch nur raus durch Messen. Das heißt, Messen für die Verhinderung von Überdosierung, aber auch für Unterdosierung. Und dann der dritte Punkt, den ich beim Messen immer noch wichtig finde, ist, man muss auch Messwerte interpretieren. Deshalb, das ist nochmal ein ganz großes Feld. Deshalb ist auch dieses Beispiel mit dem Auto und Öl fürs Grundverständnis richtig. Aber der zweite Punkt wäre eigentlich, unser Körper ist komplizierter als so ein Auto, wo man Öl reinschütten muss. Und deshalb ist die Interpretation von Messergebnissen extrem wichtig in diesem Bereich.
Wenn ich jetzt aber mit Leuten rede und dann sagen sie, ich habe ein großes Blutbild machen lassen, dann ist alles in Ordnung. Dann frage ich, wie sieht es mit dem Vitamin D oder mit Omega-3-Index? Und so etwas wird nicht gemessen. Wie schätzen Sie dieses große Blutbild? Und was sind die essentiellen Marker, die man vielleicht noch zusätzlich dazu messen sollte, auch wenn man dafür selbst bezahlt?
Also das Erste, was bei diesem großen Blutbild, das ist einfach ein Missverständnis in der Terminologie. Also was Laien denken, was großes Blutbild bedeutet, ist auch meine Erfahrung. Die denken, großes Blutbild, da wird im Blut alles gemessen, was möglich ist. So, und dann weiß ich hinterher komplett, wie ich versorgt bin mit allem Möglichen. Das ist schon mal per se falsch. Also das ist jetzt auch nicht da, liegt nicht daran, dass der Hausarzt keine Lust hat, sondern wir haben in der Medizin ein kleines Blutbild, wo einzelne Blutzellen angeschaut werden und dann im großen Blutbild schaut man sich differenzierter Blutzellen an. Und da geht es ursprünglich darüber, in diesem großen Blutbild zu identifizieren, ob Menschen zum Beispiel eine Leukämie haben, ob Menschen bestimmte Gerinnungsstörungen haben, ob Entzündungsprozesse da sind. Also großes Blutbild hat überhaupt nichts mit Nährstoffen zu tun. Ist einfach so. Das heißt, großes Blutbild hat in der Medizin Diagnostik in gewissen Sinn, aber hat mit Nährstoffen gar nichts zu tun. Das heißt, wenn ich mich für Nährstoffe interessiere, dann muss ich einen Schritt weitergehen und muss sagen, naja, ich will einzelne Nährstoffe wissen. Auch da könnte man jetzt sagen, naja, einfach von Vitamin A bis Zink alles messen. Auch da ist wieder der Punkt im Detail, warum das schwierig ist. Ne? Theoretisch kann man fast alles im Blut messen, aber dann fehlt halt wieder oft das Verständnis dafür, dass viele Sachen davon medizinisch keinen Sinn machen. Also konkret wäre das, es gibt Dinge wie Vitamin D oder Vitamin B12 oder Eisen, da kann man das direkt messen oder Vergleichsparameter, die auch sehr, sehr aussagekräftig sind. Und dann haben wir andere Dinge, die man auch sehr gut messen kann im Blut, wie Vitamin C oder wie Zink oder wie Magnesium, die aber für die Beurteilung meines Nährstoffstatus praktisch komplett irrelevant sind, weil das nicht aussagekräftig ist. Und das ist auch nochmal ein Punkt zum Verständnis für viele Menschen, dass man sich klar machen muss, nicht alles, was man im Blut messen kann, ist sinnvoll dazu messen, weil die Aussagekraft einfach komplett null ist.
Aber was würden Sie jetzt empfehlen, grundsätzlich zu messen? Ich meine, Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Vitamin D unter Versorgung oder sagen wir, Verfügbarkeit ist nicht im optimalen Bereich bei 70-80% der Deutschen. Und wir hatten ja auch, ich kenne Dr. Nels, der hat ja, glaube ich, so richtig die Lanze gebrochen für die Vitamin D-Versorgung in Deutschland, hat das auch dazu beigetragen, dass es deutlich bekannter geworden ist. Ohne daran etwas zu verdienen. Deswegen mag ich das auch, dass er keine Supplements verkauft. Ja, aber wie würden Sie das angehen? Was würden Sie empfehlen, wirklich zu messen, wenigstens einmal im Jahr?
Bezogen auf Nährstoffe, würde ich sagen. Also das ist jetzt ja innerhalb, deshalb frage ich nochmal nach, innerhalb Präventivmedizin nochmal ein bestimmter Aspekt. Genau, also das heißt, man müsste natürlich auch andere Sachen jetzt, kardiovaskuläre Faktoren nochmal messen, aber wenn wir jetzt nur Nährstoffe anschauen, dann wäre es aus der ernährungsmedizinischen Perspektive so, wenn man es wirklich jetzt gut machen möchte, dass man auch da erstmal sich einen Menschen anschaut. Und Menschen anschauen heißt, wenn ein Mensch zu mir kommt und fragt, was soll ich jetzt messen lassen, dann würde ich erstmal fragen, wie ist dein Lebensstil? Wie ernährst du dich? Das heißt, da würde ich auch immer Ernährungsprotokolle sehen wollen. Ich würde wissen wollen, wie viel Sport macht der Mensch, raucht der Mensch, wie ist insgesamt der ganze Lebensstil? Und wenn man das dann mit einem Ernährungsprotokoll zusammenbringt, also Ernährungsprotokoll klingt so ein bisschen old school, ne? Aber das kann man natürlich auch alles modern machen. Und dann hat man schon mal eine grobe Orientierung, wo man schon sehen kann, das geht in eine Richtung, wo bestimmte Nährstoffe schon sehr, sehr kritisch sind oder so, also um eine grobe Abschätzung zu haben. Und dann würde man im zweiten Schritt aufgrund dieser Anamnese, dieser medizinischen Anamnese sagen, das und das und das müssten wir uns mal spezifisch angucken. Das heißt, ich würde das eigentlich nicht generell sagen, weil das kann man sich halt vorstellen, also eine 18-, 20-jährige junge Frau mit starken Menstruationsblutungen, die sich vegan ernährt und ein 60-jähriger Mann, übergewichtig, der jeden Tag Fleisch isst und keinen Sport macht, das sind ja physiologisch so komplett unterschiedliche Situationen, da kann man nicht sagen, jeder sollte von den beiden den und den und den Wert haben. Einschränkend ist natürlich dazu, erfahrungsgemäß bei Durchschnittsmenschen gibt es natürlich bestimmte Nährstoffe, die erfahrungsgemäß sehr oft im Defizit sind. So, das ist vielleicht das, worauf Sie auch hinaus möchten. So, ne? Aber ich will den Disclaimer vorher immer sagen, also seriös kann man das nicht pauschal sagen. Wenn man jetzt dann aus der Erfahrung sagt, ist natürlich Vitamin D als Beispiel, ist ja praktisch nicht möglich, da in guten Wert zu kommen, außer man supplementiert in unseren breiten Graden. Dann aus der Erfahrung auch, gerade bei jüngeren Frauen, Eisen ein ganz oft ein Problem. Und alles andere hängt dann schon wesentlich davon ab, wie die Ernährung aussieht.
Und man sagt ja, dass bei einer optimalen Ernährungsweise man bis auf Vitamin D fast nichts supplementieren muss. Und da stellt sich die Frage, was ist eine optimale Ernährung? Alleine das würde jetzt eine Diskussion verursachen bei sehr vielen Menschen, weil sie sagen ja auch, im Unterschied zu Mäusen kann man die Menschen unter Laborbedingungen kann man erforschen. Ja, und was wirklich richtig ist und was wichtig ist, ist auch sehr individuell. Aber wie würden Sie sich dem nähern?
Grundsätzlich stimmt das so, dass wenn man sich optimal ernährt, man abgesehen von Vitamin D mit allem eigentlich ausreichend versorgt sein kann. So, dann kommt der zweite Punkt, ausreichend und optimal, aber ausreichend auf jeden Fall. Nur der erste Gegenpunkt da ist natürlich, dass sich praktisch keiner optimal ernährt. So, und dann haben wir oft die Diskussion auch mit Fachgesellschaften, die sagen, naja, aber die Menschen sollen dreimal in der Woche Hülsenfrüchte essen und jeden Tag drei Portionen Gemüse und zweimal Obst und abwechslungsreich und Nüsse und Beeren und so weiter. Und dann sage ich immer, ja, aber das machen die nicht. Und dann sagen die anderen, naja, sollen die aber. So, und ich bin immer ein pragmatischer Mensch, dass man sich anguckt, wie ist die Realität. Und in der Realität ist es einfach so, dass sich sehr viele Menschen sehr schlecht ernähren. Und ich finde es auch immer gut, ernährungsmedizinisch, der erste Approach ist immer Food First. Ne? Also ich sage, und nicht aus dogmatischen Gründen, kann ich auch sagen, also wirklich über normale Ernährung die Dinge zu decken. Denn normale Ernährung bringt noch ganz, ganz viele andere Sachen, als wenn ich jetzt Nährstoff in eine Kapsel packe. So ganz viele andere gesundheitliche Vorteile. Und wenn man das dann im ersten Schritt nicht schafft, da den Bedarf zu decken, dann haben Nahrungsergänzungsmittel absolut ihre Berechtigung. So, das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, wie man von diesem ausreichend auch vielleicht optimal kommt. Und das ist halt auch ein ganz, ganz großes Feld natürlich. Aber die ausreichende Ernährung, die ausreichende Versorgung, die ist mit einer guten, idealen Ernährung theoretisch möglich. Ja.
Theoretisch.
Aber theoretisch, genau. Also ganz klar.
Für die Pragmatiker, aber wenn die jetzt zum Beispiel das Thema Omega-3 mit aufgreifen. Mhm. Übrigens, ich habe eine schöne Geschichte erzählt mit Eskimos, wo man die Korrelation und Kausalität sehr, sehr gut auseinander dividieren kann. Können Sie die Geschichte kurz erklären? Weil ich finde es auch für die Nicht-Statistiker sehr wichtig, diesen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität immer wieder in Erinnerung zu rufen.
Ja. Ja, also die Omega-3-Geschichte ist jetzt auch ein riesengroßes Thema. Ne? Das ist halt auch eine lange Geschichte. Geht ja auf Studien in den 60er Jahren zurück, wo man erfasst hat, dass die Inuit auf Grönland sehr viel Fisch essen und dass da sehr wenig Herzinfarkte auftreten, während in der Vergleichspopulation in Kopenhagen war es und anderen dänischen Städten, da wurde weniger Fisch gegessen und die hatten viel mehr Herzinfarkte da in den Krankenhäusern. Und man hat diese Korrelation, also man hat festgestellt, viel Omega-3-Zufuhr, wenig Herzinfarkte, wenig Omega-3, viel Herzinfarkte, diese Korrelation hat man dann drauf zurückgeführt und hat gesagt, das liegt bestimmt daran, dass sie viel Fisch essen und viel Omega-3 haben. Das ist aber kein Nachweis von Kausalität, sondern Kausalität kann man hinterher, konnte man so ein bisschen entschlüsseln, weil man gesehen hat, in den Krankenhäusern, grönländische Krankenhäuser, da gab es fast keine Menschen mit Herzinfarkten, in Kopenhagen schon. Und es lag einfach daran, dass in Grönland die Distanz von zu Hause bis zum nächsten Krankenhaus hunderte Kilometer war. Das heißt, da ist keiner lebend mit einem Herzinfarkt angekommen. Die sind vorher gestorben. Und in Kopenhagen, in der Großstadt, war es natürlich anders. Das heißt, das ist inzwischen statistisch widerlegt. Das war einfach eine Korrelation, die nicht kausal auf Omega-3 zurückzuführen ist.
Gleichzeitig aber auch so, dass Omega-3-Index, dass er, wenn er nicht optimal ausgeprägt ist, steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen oder denen zu unterliegen. Ist das inzwischen so?
Ja, also da bin ich ein Kritiker dieses Omega-3-Index-Konzeptes. Kann ich auch gerne erklären, weil wir da auch eine Korrelation und Kausalität haben. Es ist einfach so, dass es sehr, sehr, sehr viele Daten gibt, die zeigen, bei gesunden Menschen, aber auch bei Patienten schon mit Herzvorerkrankungen, dass die Prognose dieser Menschen besser ist, dass die Gesundheit dieser Menschen besser ist, wenn der Omega-3-Index höher ist. Diese Korrelation, die ist seit Jahrzehnten belegt. Und daraus hat man abgeleitet, wenn wir den Omega-3-Index gezielt verbessern, dann verbessert sich auch die Prognose. Und das ist eine Schlussfolgerung, die man in der evidenzbasierten Medizin beweisen muss. Das ist eine Hypothese, das ist interessant. Da würde man im nächsten Schritt aber eine Studie machen müssen, um zu sagen, so ein Omega-3-Index ist wirklich ein valider Parameter. Das heißt, wir würden eine Gruppe von Menschen nehmen, herzerkrankt oder gesund, mit einem Omega-3-Index von 4-5%, würden den Placebo kontrolliert, die einen kriegen Placebo, die anderen kriegen ein Supplement, würden mit dem Supplement den Omega-3-Index auf 10 oder 12 oder 14% anheben und würden dann gucken, wie verbessert sich bei denen diese Gesundheit. Und wenn wir dann sehen, die Gesundheit verbessert sich, wissen wir, aha, dieser Omega-3-Index ist ein sehr guter Surrogatparameter. Wenn wir den verbessern, verbessert sich auch die Gesundheit der Menschen. Und diese Daten gibt es heute nicht. Das heißt, wir sind nicht in diesem Interventionsbereich. Und das unterscheidet den Omega-3-Index komplett von anderen validierten klinischen Parametern. Also zum Vergleich, wenn wir in der klinischen Medizin LDL-Cholesterinwert haben oder einen Blutdruckwert haben oder beim Diabetes einen HbA1c-Wert oder Blutzucker, dann wissen wir, wenn wir das LDL-Cholesterin um einen bestimmten Prozentsatz senken, dann sinkt auch das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, also klinisch relevante Endpunkte. Oder wenn ich den HbA1c-Wert bei Diabetes senke, wissen wir, dann werden weniger Füße amputiert und die haben weniger Nierenversagen. Und das sind eben die klinisch relevanten Endpunkte und das haben wir beim Omega-3-Index tatsächlich nicht.
Aber das gilt für sehr, sehr viele Themen, wo man an sich so irgendwo 100 eineiige Zwillinge bräuchte, die in einem Labor eingesperrt werden für 6 Monate. Und dann auch bei der Ernährung würde das super funktionieren, zu sehen, mit gleichem Fitnessniveau und mit gleichem Schlafverhalten würden sie folgende Unterschiede vorweisen.
Genau, also ich meine, das ist ja nochmal, wenn man das differenziert, eigentlich noch ein Bereich bei Nahrungsergänzungsmitteln, den man sehr gut untersuchen könnte. Weil bei Ernährung ist es ja praktisch unmöglich, eine Placebo-Kontrolle zu machen und das über 50 Jahre da im Labor Verlängerung mit einer eigenen Zwilling und so zu machen. Bei Nahrungsergänzungsmitteln geht das ja schon, weil da können wir eine Placebo-Kapsel nehmen oder die Substanz in die Kapsel packen. Also das geht vom Versuchsaufbau schon. Problem natürlich die zeitlichen Dinge, dass man sagt, naja, vielleicht so ein Nahrungsergänzungsmittel, das hat seinen Effekt erst nach 40, 50, 60, 70 Jahren, wenn man das so lange einnimmt und so lange kann man aber keine Studie laufen lassen, dann würde ich umgekehrt sagen, jetzt als Kritiker, naja, wenn das Nahrungsergänzungsmittel einen stärkeren Effekt hat, gesundheitlich, dann kann ich den auch schon nach 5 oder 10 Jahren messen, was ja bei manchen Substanzen der Fall ist. Ne? Also wir haben ja Nahrungsergänzungsmittel, wenn wir über Vitamin D sprechen, bei Kindern oder wir haben Vitaminmangelerkrankungen, da sehen wir sofort innerhalb von Monaten oder Jahren gesundheitlich Vor- oder Nachteile.
Und Sie haben ja LDL erwähnt. Ja. Ist das wirklich so, dass wenn man so einen singulären Wert nimmt, dass alleine Absenkung vom LDL-Wert tatsächlich eine deutliche Verbesserung der Gesundheit führt? Oder ist das so komplex, man muss das in der Kombination mit anderen Werten betrachten?
Die Antwort liegt ja schon ein bisschen in der Frage. Ne? Also wenn wir über Herz-Kreislauf-Ereignisse sprechen, Herzinfarkt, Schlaganfall, sowas, das liegt nie alleine am LDL, sondern da haben wir natürlich pathophysiologisch noch ganz viele andere Sachen drin, aber der LDL-Spiegel ist ein zentraler Punkt da drin. Aber daneben sind noch viele andere, also es ist ja Lipoprotein klein a und Blutdruck und ganz, ganz viele andere Parameter, die eine Rolle spielen. Aber genau, das ist so und deshalb gibt es auch die Daten, die zeigen, wenn ich ein erhöhtes LDL-Wert sinke, bei einem bestimmten Risikoprofil, sinkt auch das Risiko für Sterblichkeit, für Herzinfarkt und Schlaganfall. Aber das geht nicht auf ein Nullniveau zurück, sondern alle anderen Faktoren spielen da trotzdem noch mit rein.
Wenn wir jetzt bei der Ernährung bleiben und zum Beispiel so ja, fleischlastige Ernährungsform, die führt ja tendenziell dazu, dass LDL-Werte ansteigen. Würde es bedeuten, dass wenn man jetzt sich vegan oder die sagen vegetarisch ernährt, dass man dadurch diese Menschen jetzt weniger Sport und weniger Wohlstand, wenn man das herausrechnet, dass sie tendenziell gesünder sind und länger leben und weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben? Gibt es da Studien?
Also solche Studien gibt es, die sind aber methodisch praktisch nicht aussagekräftig, weil jetzt sind wir nämlich wieder in dem Bereich, wo es um Ernährung geht und nicht Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel. Also es gibt halt die Studien, die zeigen, wenn ich ein Medikament einsetze, ein LDL Senker, ein Statin, dann kann ich diese harten Endpunkte, Sterblichkeit, Herzinfarkt, Schlaganfall senken. So, das ist aber auch das Statin, das wirkt dann gezielt da drauf und mein Lebensstil ist im Prinzip unverändert. Wenn ich jetzt mir angucke, Menschen, die sich vegan ernähren und andere, die sich sehr fleischreich ernähren, die haben ja komplett unterschiedliche Lebensstile in aller Regel. Das heißt, da, wie ich gerade meinte, Fleisch, auch vor allen Dingen verarbeitetes Fleisch, gesättigte Fettsäuren haben negativen Effekt auf das LDL-Cholesterin, aber das ist trotzdem nur ein Parameter für die ganze Herz-Kreislauf-Gesundheit. Also es gibt die Daten, die zeigen, dass Veganer eine bessere kardiovaskuläre Gesundheit haben als starke Fleischesser, aber das kann man auf gar keinen Fall nur auf LDL-Cholesterin im Fleisch zurückführen, sondern das ist natürlich der gesamte Lebensstil, der damit reinspielt.
Und was Lebensstil betrifft, Sie haben ja in Ihrem Buch sehr, sehr treffend beschrieben, dass die Daten auf Sie, die zugreifen können, jetzt 25, 26, 27 Jahre alt sind und seitdem ist einiges passiert, zum Beispiel deutlich weniger Milch wird getrunken, ja, dafür viel mehr Haferdrinks oder ist es zurzeit ein Riesentrend, mehr Protein zu essen. Das macht ja auch etwas mit unserer Zusammensetzung im Körper und Komposition. Ja, wie sehen Sie das und wie kann man dem entgegenwirken, dass man überhaupt richtig bewertet, was optimale Zufuhr an Nährstoffen ist?
Ja. Also aus diesen methodischen Problemen werden wir sowieso nie rauskommen, weil man Menschen nicht so experimentell untersuchen kann. Man kann das in der Epidemiologie natürlich auf zwei Arten angehen. Das eine ist, dass man versucht, die bekannten Risikofaktoren bei riesengroßen Kohorten rauszurechnen. Also wir wissen, wenn es jetzt um Gesundheit geht und Healthspan, dass Einkommen und Bildung eine ganz, ganz große Rolle spielen, ob ich rauche oder nicht. Und das kann ich natürlich in Kohorten, wo ich hunderttausende Menschen habe, so statistisch verteilen, dass dann nur noch die Ernährungsfaktoren übrig bleiben. Da kriegt man schon mal immer einen Anhaltspunkt. Und das wird man dann ergänzen dadurch, ist ja auch oft ein Kritikpunkt bei epidemiologischen Studien, ja, da kann man keine Kausalität nachweisen und so. Das ist ja nur der eine Punkt. Diese epidemiologischen Daten, wo man statistisch dann stratifiziert, würde man die ergänzen durch Labordaten, durch tierexperimentelle Daten, durch Mendelsche Randomisierung, was wir heute haben zum Beispiel, und Dosis-Wirkungsbeziehungen. Wenn man diese ganzen Daten zusammennimmt und die zeigen alle in die gleiche Richtung, dann kann man schon sagen, da wird an dieser Ernährungsweise im Guten oder im Schlechten was dran sein oder an diesem Lebensmittel. Deshalb ernährungsepidemiologische Studien, die stehen ja niemals von alleine, auch wenn die Schlagzeilen so sind. Ne, da kann man nicht alleine daraus nie irgendwas ableiten. Und der zweite Punkt, wie man epidemiologisch da die Frage beantworten kann, ist, dass man das umdreht und sagt, wir gucken uns einfach die Menschen an, die besonders lange leben und besonders gesund alt werden. Was machen die denn? Und das sind ja die bekannten Blue Zones, so, und dass man sich anschaut, die ernähren sich ja ziemlich unterschiedlich. Aber was sind da die Gemeinsamkeiten? Und dass man dann eben die Schlussfolgerung zieht, naja, wir wissen zwar nicht genau, was die entscheidenden Mechanismen sind, aber so wie die es machen, das scheint ja nicht ganz schlecht zu sein. Und dann versucht man daraus abzuleiten, was da ganz gut wäre.
Und wenn man jetzt breite Medien nimmt, dann genießen Nahrungsergänzungsmittel ziemlich schlechten Ruf. Wo liegen die Gründe dafür? Weil das kein regulierter Markt ist oder was ist Ihre Einschätzung?
Ja, also
ist ja Ihr Forschungsgebiet, das so stark unter Druck steht sozusagen.
Ja, ich habe es umgedreht, ich würde es umdrehen aus meiner beruflichen Perspektive. Ich bin da überhaupt reingegangen, weil die Datenlage so schlecht ist und weil sich keiner seriös mit dem Thema beschäftigt. Weil genau das ja das Problem ist, dass die mediale Darstellung Sie haben schlecht gesagt, ist jetzt in der Mainstream, stimmt das sehr, sehr schlecht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das andere Extrem, dass Nahrungsergänzungsmittel mit komplett unseriösen, unregulierten Marketingbehauptungen Social da Media verkauft werden. Und das sind eben zwei Extreme. Und da, ich bin ein differenzierter Mensch und sage, na, da muss man sich angucken, was ist davon, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich glaube, das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Also, dass auch so die öffentliche Darstellung, Nahrungsergänzungsmittel sind komplett überflüssig, das ist alles nur teurer Urin und keiner braucht was. das beruht auch darauf, dass ganz viel extrem unseriöses Marketing gemacht wird. Und darunter leiden natürlich auch die seriösen Hersteller. Also das muss man halt auch sagen, das will ich auch immer sagen, das ist halt nicht alles Quatsch, sondern man muss sich die Produkte angucken, die Menschen angucken, die Einsatzbereiche anschauen und dann gibt es sehr gute und sehr schlechte Sachen.
Ja, und ich glaube, mit Social Media Aufstieg war es noch nie so einfach, etwas zu behaupten und mit einer gewissen polarisierenden Botschaft durch Algorithmen so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und dann eine Studie mit 8 Leuten vorzuweisen, zu sagen, das ist der Heilsbringer, das ist natürlich ein Thema. Ja.
Das hat sich ja natürlich nochmal verstärkt jetzt durch Social Media. Also die Geschichten gab es auch schon vor 20 Jahren oder ich weiß das auch vor 30 Jahren, dass irgendwelche Wundermittel gegen Krebs, das war dann früher in den Friseurzeitschriften irgendwo, ne, oder diesen goldenen Blattzeitschriften, da gab es die neue Antikrebsdiät und sowas, das gab es auch. Aber was natürlich jetzt Neues ist, die algorithmische Verstärkung von Bullshit. So, und das ist ja im Algorithmus angelegt, ne, dass natürlich Sachen, die polarisieren, die mehr Engagement Rate erzeugen, die kontrovers sind, dass die natürlich viel mehr auch verbreitet werden durch den Algorithmus als sachliche aufklärende Informationen. Und da kommen natürlich auch die normalen Dinge rein dazu, also mit Credibility, dass Leute auch ohne irgendeine fachliche Qualifikation, einfach dadurch, dass sie 500.000 oder 5 Millionen Follower haben, dadurch schon eine Glaubwürdigkeit haben, weil so ein psychologischer Mechanismus ist, ohne dass man beurteilen kann, was da drin steht. So, ne? Und für mich als Wissenschaftler sehe ich auch einen ganz kritischen Trend sehr, sehr schade. Also ich finde es ja immer toll, auch Claims mit wissenschaftlichen Daten zu untermauern. Und das ist ja in den letzten Jahren schon so, dass ganz oft auch in Social Media gesagt wird, so, du musst das und das nehmen, weil die und die Studie hat das gezeigt.
Die blenden die auch ein. Das ist ja ganz cool jetzt aktuell.
Die blenden die kurz, so 2-3 Sekunden ein, aber man könnte ja einen Screenshot machen und kann das dann sich angucken und so. Aber da mache ich mich auch immer unbeliebt leider damit, ne, weil das ein bisschen arrogant klingt. Ne, aber wissenschaftliche Studien sind nicht gemacht, damit Laien damit irgendwelche konkreten Empfehlungen abgeben, sondern das ist sind Diskussionsgrundlagen innerhalb von Fachcommunities. Ne? Und um solche wissenschaftlichen Studien überhaupt bewerten zu können, also da braucht man Jahre an Erfahrung und Studium. Das ist nicht so, dass man liest ein Abstract und so ist das dann, sondern man muss die gesamte Datenlage sich anschauen und das führt Leute oft in die Irre, das muss ich halt klar machen. Ne?
Auf der anderen Seite, Herr Professor Smolich, wenn Sie jetzt einen durchschnittlichen, jetzt in Anführungszeichen, durchschnittlichen Hausarzt nehmen, der hat sich auch mit Nahrungsergänzungsmitteln und mit der Nährstoffdichte im Körper, sagen wir, auch sehr, sehr wenig beschäftigt und kann auch nicht unbedingt helfen, weil er dann gegebenenfalls alles in Ordnung, solange keine roten Lampen leuchten, falls er überhaupt zu Vitamin D, darüber haben wir gesprochen, das wird ja selten erfasst, um eine Empfehlung abzugeben. Ja.
Absolut. Also das ist natürlich ein riesengroßes Defizit in unserem medizinischen System, was ja auch dazu führt, dass die Menschen sich ganz oft eben in Social Media oder bei irgendwelchen unseriösen Leuten da ihr Geld lassen und Rat holen, weil das in dem etablierten medizinischen System überhaupt nicht adressiert wird. Ne? Und das liegt einerseits an fehlendem Fachwissen. Das ist ja auch was Kollegen und ich natürlich versuchen seit Jahren, ins Medizinstudium mehr reinzubekommen, dass auch Ernährungsmedizin, Mikronährstoffe, diese Aspekte, die sonst in der Physiologie spielt, das ist ja schon eine Rolle, aber dass das auch viel mehr im therapeutischen Bereich im Medizinstudium verankert wird. Aber das ist sehr, sehr schwierig in Deutschland, das da reinzubekommen. Und das führt eben dann dazu, dass man hinterher darauf angewiesen ist, dass die Ärztin, der Arzt, bei dem man ist, sich für diese Thematik interessiert und selber damit beschäftigt, aber man kann nicht davon ausgehen, dass das Wissen einfach grundsätzlich da ist. Ne? Und da ist natürlich auch historisch einfach die Perspektive in der Medizin, dass wir gucken uns erst Patienten an, wenn da klinische Symptome da sind. Und wenn keine Symptome da sind, dann ist der Mensch gesund. Und mich erinnert das immer so ein bisschen ja wie an die Titanic, so, ne, wenn man da, die fährt auf den Eisberg zu und wenn ich da keinen Eisberg sehe, wenn ich auf dem Deck stehe, dann ist auch kein Eisberg. Und heute passiert sowas wie mit der Titanic nicht mehr, sondern heute haben wir ja GPS-Daten und Radar und deshalb sehen die den Eisberg 50 Kilometer vorher und so müsste Medizin halt auch sein. Also ein Herzinfarkt, der passiert nicht plötzlich mit 50, sondern der Herzinfarkt, der hat mit 20 Jahren angefangen. der hat sich über 30 Jahre entwickelt, dieser Herzinfarkt. Und das letzte ist nur der entscheidende Punkt dann gewesen. Und da muss ich, glaube ich, im Mindset dann noch sehr, sehr viel ändern. Aber ich will da auch immer eine Lanze brechen für die ärztlichen Kollegen da in der Praxis. Das liegt auch am System. Also das Medizinsystem, das ist als Reparatursystem so angelegt. Also in einer normalen kassenärztlichen Sprechstunde, wo da irgendwie pro Patient anderthalb Minuten Zeit sind, da ist für wirklich gute Lifestyle-Interventionen und Präventivmedizin ist überhaupt keine Möglichkeit, das abzubilden.
Ja, und wenn man nur 5 Minuten für ein Gespräch hat, da ist weder Empathie noch präventiver Gedanke dabei, was auch dazu führt, dass die Leute aktuell sich mit LLM-Modellen, mit ChatGPT und Co. auseinandersetzen. Und wenn man das richtig promptet, evidenzbasiert auf Basis der Metastudien, bekommt man, ich muss gestehen, auch ziemlich gescheite Antworten. Ich weiß nicht, ob Sie da die Erfahrung sammeln konnten, aber ich finde das total spannend, weil sehr viele Themen, ich habe dann mit Ihrem Buch abgeglichen, da sind auch sehr, sehr ähnliche Feedbacks, was mich sehr gefreut hat.
Ja, also sehe ich genauso. Ich nutze das auch und schaue da immer rein. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ich sehe das ein bisschen zweischneidig. Also erstmal, ich finde es total toll und nutze das auch und sehe da auch, was für ein riesengroßes Potenzial da ist. Auf der anderen Seite ist natürlich, jetzt haben Sie selber gesagt, Sie haben da reingeguckt, haben es mit meinem Buch abgeglichen und dann sehen Sie, ja, es ist relativ ähnlich und so. Oder wenn ich das nutze, ich habe das Fachwissen in einem bestimmten Gebiet und wenn ich sehe, diese Antworten da, die da rauskommen, die decken sich mit dem, wie ich die Studienlage auch einschätze, dann kann ich das ja noch beurteilen. Aber wenn wir natürlich irgendwann Menschen haben, die das inhaltlich nicht mehr beurteilen können, die darauf angewiesen sind, ich muss glauben, was da jetzt rauskommt, und wenn man sich dann überlegt, dass die Datenquelle dafür vielleicht auch
erfunden ist,
aufgrund des Prompts nicht optimal ist, weil auch die Datenquelle kann natürlich sein, je mehr Bullshit da draußen rumgeistert, wenn das als Datenquelle für LLM-Modelle fungiert, dann kriegen wir da auch irgendwas. Aber ist natürlich eine super spannende Entwicklung. Aber man muss schon sagen, wenn man das geschickt nutzt und auch ein bisschen Background-Wissen hat, ist das eine fantastische Möglichkeit, aktuell da an auch relativ gutes Übersichtswissen zu kommen, was früher praktisch nicht möglich war als Laie.
Ja, auch für die Recherchearbeit. Ich glaube, wenn man dann sozusagen weitergehende Informationen in Form von einem Deep Dive vertiefen kann, dann ist das ja einfacher. Und da sieht man, ist Bullshit oder ist tatsächlich eine Studie in Nature veröffentlicht, die man aufgreifen kann.
Ja.
Bin ich auch sehr, sehr gespannt, wo wir da noch landen. Und es gibt nichtsdestotrotz für eine optimale Versorgung so viele Mythen. Was würden Sie so Top 3 Mythen über Nahrungsergänzungsmittel oder Nahrungsersetzungsmittel, gibt es ja auch diese Perspektive da drauf, was würden Sie sagen, was sind so die hartnäckigsten Mythen in diesem Segment?
Vielleicht, fallen mir so viele ein, ne? Also kann ich gar nicht priorisieren.
Machen Sie Top 5.
Vielleicht Vitamin C. Ne? Vitamin C ist sowas, wo ich jetzt auch aus der klinischen Erfahrung so die meisten Mythen so sehe, was extremst overhyped ist. Also wir haben ja bei vielen Nährstoffen auch eine unzureichende Versorgung in Deutschland. Eisen haben wir schon gesagt und Vitamin D sowieso, aber auch Zink und Magnesium und Kalzium und so. Aber Vitamin C-Mangel hier, das ist in Deutschland, das braucht keiner haben, dass es so einfach an Vitamin C zu kommen. Und da haben wir gerade, wenn es darum geht, das soll irgendwie krebspräventiv wirken, krebstherapeutisch. Eigentlich alle Zivilisationskrankheiten werden oft da irgendwie geframed als Vitamin C-Mangelerkrankung. Das geben die Daten wirklich überhaupt nicht her. Also das ist komplett overhyped so. Also Vitamin C, ohne Vitamin C stirbt man, das stimmt. Das ist eben kein Wundermittel. So, ne?
Auf einem Schiff ohne Ernährung vielleicht.
Auf einem Schiff ohne Ernährung. Und ich meine, da den Vitamin C-Bedarf, damit man halbwegs gut über die Runden kommt, ne, da reicht irgendwie eine Drittel Paprika am Tag. Und wenn ich noch eine Wurst esse, da ist noch Ascorbinsäure drin und so. Also klar, optimal ist vielleicht ein bisschen mehr. Aber Vitamin C, gerade in der Krebsprävention, Therapie, absoluter Mythos.
Aber das ist etwas mit antioxidanter Wirkung, ja? Das ist, da wird häufig ins Feld geführt und mit Immunstärkung, aber das ist ja so gering.
Naja, das wäre der zweite Mythos. Der zweite Mythos kann ich schon sagen, wenn ich schon Antioxidantien höre, weil Antioxidantien ist, also erstens, es stimmt, Ascorbinsäure, Vitamin C ist ein Antioxidant, aber das ist erstens dosisabhängig. Also wenn ich zum Beispiel Vitamin C sehr hoch dosiert nehme und habe gleichzeitig nicht auch sehr, sehr hoch Vitamin E, dann wirkt Ascorbinsäure prooxidativ, weil der Körper, der ist halt, lebt in Balance. Das ist ein Redoxgleichgewicht. Und wenn ich zu viel von Ascorbinsäure drin habe, dann ist es prooxidativ. Also das ist schon mal grundsätzlich schlecht. Und in dem Zusammenhang auch, zweiter Mythos, Antioxidantien sind total gut. Also je mehr Antioxidantien, weil freie Radikale sind böse und die machen Alterungsprozesse, die machen den ganzen Körper kaputt. Das heißt, ich kann gar nicht so viele Antioxidantien haben, wie ich es eigentlich brauche. Je mehr, desto besser. Das ist falsch, weil die ganze Körperphysiologie, die Energiebindung, Atmungskette, die hängt auch von prooxidativen Prozessen ab. Also ohne freie Radikale, wenn wir nur und ohne oxidative Moleküle, da hätten wir keine Atmungskette, da hätten wir keine Autophagie, da hätten wir keine Regeneration, gar nichts. Also der Körper braucht nicht maximal Antioxidantien, der braucht genug, ne? Nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das ist deshalb auch homöostatisch so gut reguliert. Und das ist dann immer der Schutz vor diesen tollen Antioxidantien. Der Körper schützt sich davor, dass wir mit Nahrungsergänzungsmitteln oder irgendwelchen hochdosierten Antioxidantien, Lebensmitteln, das komplizierte Redoxgleichgewicht in unseren Zellen durcheinander bringen. Das will der gar nicht, weil wenn die Antioxidantien so wirken würden, dann würden wir sterben innerhalb von Sekunden. Deshalb ist die Bioverfügbarkeit davon extrem schlecht. Der Körper schützt sich davor. Und wenn wir Antioxidantien im Blut haben, die werden innerhalb von Sekunden oxidiert, damit die bloß nicht in den Zellen ankommen, weil das würde nicht gut gehen.
Absolut. Okay, da waren wir bei zwei Mythen. Ich habe noch drei Schüsse.
Ja, was wollen wir noch nehmen? Also Vitamin D zum Beispiel, haben wir auch schon kurz angesprochen. Das ist, glaube ich, auch so ein Feld, wo extrem viele Missverständnisse so rumgeistern. Also würde ich jetzt als Mythos sagen, Vitamin D schützt vor allem, wir sollten alle viel mehr Vitamin D, dann gäbe es fast keine Krankheiten mehr und keine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und wir sollten alle besonders hohe Werte haben. Das ist von den Daten her schwierig. So, also sag ich mal so, weil als Wissenschaftler muss ich da immer so ein bisschen differenzieren, was auf meine subjektive Einschätzung von Daten ist und was objektive Daten hergeben. So. Und da gibt es die, gerade im letzten Jahr oder vorletzten Jahr erschienen von der Endocrine Society, das ist die renommierteste endokrinologische Fachgesellschaft weltweit, die hat so eine Clinical Guideline rausgegeben, wo die Datenlage für Vitamin-D-Supplementation gut ist, ne, wo Evidenz da ist, und hat das nur gesehen für vier Bevölkerungsgruppen. Das eine sind Schwangere und Stillzeit. Das zweite sind Kinder, Säuglinge, aber von Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Ist in Deutschland ja auch anders. Da machen wir das bis zum 18 Monate.
Also in skandinavischen Ländern ist das anders, glaube ich. Ja,
Ist fast auf der ganzen Welt anders. Nur in Deutschland sagen wir bis zum 18. Lebensmonat und danach müssen die alleine zurechtkommen. Hat historische Gründe, weil man, das kommt wirklich von vor 100 Jahren, weil damals, ne, wenn die Kinder 18 Monate waren, anderthalb Jahre alt, da gab es ja keinen Sonnenschutz. Ne? Dann wurden die raus in die Sonne, da hatten die Sonnenbrand und gab es halt keinen UV-Schutz. Und wenn man das, und die haben auf dem Feld gearbeitet, die Kinder, ne, und die hatten den ganzen Frühling, Sommer, Spätherbst so viel Sonnenexposition, das hat dann mit Vitamin D über den Winter gereicht. Und das ist hier natürlich jetzt heute mit den Lebensumständen anders. Also da kommt diese Geschichte her, dass man gesagt hat, Säuglinge Vitamin D supplementieren, aber sobald die laufen können, sollen die auf dem Feld mitarbeiten und dann kriegen die genug Sonne ab. So, da kommt das her. Also deshalb, das stimmt natürlich nicht. Also in der Schwangerschaft supplementieren, Kinder, Säuglinge bis 18 Jahre supplementieren, ab 75 Jahre immer supplementieren und Menschen mit Prädiabetes supplementieren und Diabetes auch, weil Vitamin D die Insulinsensitivität verbessert. So, und für diese vier Gruppen, sagt die Endocrine Society, haben wir Evidenz, dass die Vitamin D-Supplementation wirklich einen gesundheitlichen Vorteil bringt. Das heißt, die haben ja eine Lücke dazwischen, zwischen 18 Jahre und 75 Jahre, wo die Endocrine Society nicht sagt, Vitamin D ist unwirksam, sondern die sagen, aufgrund der Daten haben wir keine Evidenz, dass wir sagen können, wer würde profitieren. Und was sie auch sagen, ist natürlich auch ganz interessant, aufgrund der Daten können wir nicht sagen, was der optimale Vitamin D-Wert ist. Weil da gibt es ja auch ganz, ganz viele Diskussionen natürlich, wo der
125 oder 50 oder 70.
Alles, so, alles dazwischen so. Und diese Diskussion gibt es auch nur deshalb, weil es eben keine harten Daten gibt, die zeigen, 30 ist schlechter als 50 oder 100 ist besser als 50, sondern das ist alles je nachdem, wie man sich das so anguckt. Ne?
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen. Herr Professor Smolich, wenn jetzt ich anekdotische Beobachtungen vornehme, das ist dann... Fühlt es sich so an, wenn Sie Menschen vor allem im Herbst beginnen, mit Vitamin D zu supplementieren, dass die tendenziell weniger Erkältungen haben? Das ist jetzt nur die Beobachtungen.
Ja,
ja. Das kann schon stimmen, auch bei gesunden Menschen. Ne?
Genau, das würde ich auch so sehen. Und deshalb, das war ja gerade mein Eingangsstatement sozusagen, dass ich als Wissenschaftler ja auch immer differenzieren muss. Was zeigen wirklich die harten Daten? Und was ist anekdotische Evidenz? Was ist auch meine Erfahrung, die ich sehe, klinisch so auch von den Grenzwerten. Und diese persönliche Erfahrung führt dazu, dass auch ich bin auch zwischen 18 und 75 und gesund, ich supplementiere auch Vitamin D im Winterhalbjahr. Aber ich muss trotzdem aus wissenschaftlicher Redlichkeit sagen, es gibt keine Evidenz dafür, dass ich da einen gesundheitlichen Vorteil habe. So, aber
wenn ich mich nicht irre, in der Covid-Zeit gab es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, unterschiedliche Anwendungsmethoden von unterschiedlichen Dingen zu prüfen. Und da wurde jetzt auch Vitamin D hochdosiert, den Patienten ja, supplementiert und da gab es deutlich bessere, mildere Verläufe. Kennen Sie diese Studie?
Genau. Genau, es sind auch zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, was Sie halt auch sagen, das waren vor allen Dingen dann beatmete Intensivpatienten, die dann hochdosiertes Vitamin D bekommen haben, die dann auch hinterher deutlich bessere Prognosen hatten. Und das ist durchaus plausibel, weil ja nicht nur das Immunsystem da wesentlich reguliert wird von Vitamin D, sondern weil wir auch wissen, gerade Gefäßgesundheit, Endothel und, was ja bei Covid dann eine Rolle spielt, und auch Lungenfunktion, wesentlich mitreguliert von Vitamin D. Das kennen wir auch von allergischem Asthma, das kennen wir von COPD-Patienten und eben auch bei Beatmungspatienten. Insofern für diese Intervention gab es da halt schon Daten, wobei man auch wieder da differenzieren muss, welche Subgruppen waren das und wann hat man damit angefangen, aber diese Daten gab es. Auf der anderen Seite, das war ja die andere Diskussion auch, ob man prophylaktisch Vitamin D nehmen kann und dadurch ein geringeres Risiko hat, sich überhaupt anzustecken oder präventiv und dann weniger Verläufe hat und so. Und das ist durch männliche Randomisierung widerlegt worden. Also das sind zwei verschiedene Sachen. Und diese männliche Randomisierung, kann ich sonst auch noch was zu sagen, weil es irgendwie allen bekannt ist, das ist jetzt aus der epidemiologischen Forschung so was ganz Neues eigentlich in den letzten Jahren.
Was ist das? Können Sie das erklären kurz? Das interessiert mich auch jetzt.
Also das ist, ich habe vorhin schon mal kurz so erwähnt, das ist wirklich in den letzten Jahren so eine neue Methode gewesen, wo man dieses Problem adressiert hat, dass man in der Ernährungswissenschaft immer die epidemiologischen Daten hat, wo man nicht weiß, ist das Korrelation oder Kausalität. So. Und männliche Randomisierung, weil man keine Menschenversuche machen kann. Männliche Randomisierung bedeutet, wir können uns Nährstoffe anschauen, zum Beispiel, die genetisch variabel sind. Also es ist jetzt Vitamin D, um bei dem Beispiel zu bleiben. Wir haben ja alle Genvarianten, sogenannte SNPs, die dann dazu führen, dass wir genetisch bedingt unterschiedlich hohe Vitamin D-Spiegel haben. Also wenn jeder von uns gleich leben würde, auch eineiige Zwillinge, gleich Ernährung und so, aber durch die genetische Varianz, wenn man nicht eineiiger Zwilling ist, hat man unterschiedlich hohe Vitamin D-Spiegel. Und das gilt für ganz, ganz viele physiologische Prozesse. Das gilt zum Beispiel auch für Alkohol. Ne? Also manche Menschen vertragen Alkohol besser und schlechter. Mhm. Das ist bei Vitamin B12, bei Eisen auch so. So, und was hat man jetzt gemacht? Man kann sich große Kohorten angucken, ne? Hunderttausende Menschen, und macht dann eine Genotypisierung. Die Daten liegen ja genetisch vor und sieht dann, innerhalb dieser 100.000 Menschen haben manche Menschen physiologisch durch ihre Genetik einen höheren Vitamin-D-Spiegel als andere. Und dann guckt man sich an, wie ist denn die Erkrankungshäufigkeit bei diesen Menschen? Und da hat man, das ist ja im Prinzip, deshalb heißt das Mendelsche Randomisierung, diese beiden Gruppen sind von der Natur randomisiert worden. Ne? Je nachdem, welches Gen, welche Genvariante ich bekommen habe, das ist die Mendelsche Randomisierung. Und da hat man gesehen, die Menschen, die von Natur aus einen hohen Vitamin-D-Spiegel hatten, die hatten kein geringeres Risiko für eine Covid-Erkrankung und Infektion, als die, die von Natur aus ein niedrigeres hatten. Das heißt, das ist im Prinzip wie eine Quasi-Randomisierung, sagen wir. Das ist dafür aufschlussreich gewesen. Deshalb kann man sagen, eine vorsorgliche Supplementation schützt nicht. Aber wenn eine schwere Infektion da ist, dann kann das einen Vorteil haben.
Und Sie würden dann auch empfehlen, so einen genetischen Test machen zu lassen, um eigenen Genotyp zu bestimmen?
Nee, würde ich nicht.
Jetzt, nein, Sie hören das, ja, ich bin präventiv unterwegs, ja, ich will ja sofort wissen, was man besser machen kann.
Ja, ja genau, also für die, das ist jetzt für die Identifizierung von Kausalzusammenhängen interessant. Also um das auch machen kann, jetzt war Alkohol zum Beispiel, ne? Welche Rolle spielt Alkohol bei der Demenzentwicklung präventiv? Also kann man sich auch in diesen Kohorten anschauen, Menschen, die zum Beispiel Alkohol schlechter vertragen, die trinken pro Tag die gleiche Menge Alkohol, aber die einen haben dadurch einen höheren und längeren Alkoholspiegel als andere, durch diese genetische Varianz. Und wenn das jetzt schlecht für Demenzprävention ist, würde das ja bedeuten, die mit dieser Genvariante, die haben ein höheres Demenzrisiko, weil die trinken zwar gleich viel, haben aber mehr Alkohol im Blut. Und diese Daten zeigen, ist nicht so. Also das heißt, in diesen unteren Konsummengen, da hat Alkohol dann keinen nachteiligen Einfluss bei diesen SNPs da gehabt. Daraus kann man dann präventiv Empfehlungen abgeben. Das gleiche wie jetzt gerade mit Vitamin D kann ich auch präventiv Empfehlungen abgeben, nicht vorsorglich supplementieren, weil das hat da und dafür keinen Effekt sozusagen. Aber umgekehrt für mich individuell kann ich daraus nichts ableiten, wenn ich eine Genanalyse mache, weil die biologischen Faktoren, die bei mir noch eine Rolle spielen, die sind ja so vielfältig, dass das nur ein kleiner Aspekt ist. Ja, also deshalb auch zum Beispiel, wenn wir über Vitamin D gesprochen haben, da könnte ich ja auch meine Genvarianten angucken, ob ich eher viel oder wenig Vitamin D im Blut habe. Das ist aber völlig unsinnig. Da würde ich sagen, miss lieber deinen konkreten Blutspiegel, weil der Blutspiegel hängt noch von 10 anderen Faktoren ab, die ich nicht untersuchen kann. Deshalb bin ich immer ein Freund davon, das Entscheidende zu messen. Und das Entscheidende ist dann halt der Blutwert und nicht eine Genvariante.
Wenn ich bei Ihnen die Tabelle anschaue, was bei in Deutschland sozusagen häufig mit Mangelerscheinungen auftritt, das waren für mich also überraschend, zum Beispiel Jod.
Ja.
Ja, und wenn man Jodsalz nicht nutzt, das ist 96%, das ist, glaube ich, so ziemlich mit Abstand der stärkste Mangelmarker, ja.
Genau, also das ist, ich bin auch ein sehr, sehr großer Verfechter der Jod-Thematik, weil viele das gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist eben auch was ich so erlebe, Patientengespräche, ganz viel Fragen halt gerade nach Vitamin C und Vitamin D und Magnesium gegen Wadenkrämpfe und so. Und das ist gesundheitlich jetzt auf Public Health Level ziemlich nachrangig im Vergleich zu Deutschland ist Jodmangelland. Ne? Also das war, die Geschichte ist ja früher, vor 100 Jahren war Deutschland, Europa alles Jodmangelland, dann haben wir mit Jodsalz angefangen und das hat das dann behoben. Und der Trend von Verwendung von Jodsalz, der ist ja rückläufig in den letzten Jahren.
Meersalz und so coole andere Salze,
zum Himalaya-Salz
oder keine Ahnung.
Himalaya und Meersalz, ne? Also Himalaya-Salz, dann denkt man vielleicht noch, Himalaya, da ist ja kein Meer, wie soll da Jod rein? Aber das ist wenigstens schön farbig, ne? Aber Meersalz, denkt man, das kommt aus dem Meer, da ist Jod drin. Meersalz ist komplett jodfrei, außer man macht das hinterher rein. Und das ist in Deutschland von den Zuempfehlungen bei Jod, also kaum ein Nährstoff, der so schlecht in der Versorgung ist bei Erwachsenen, sind das ungefähr, je nachdem, welche Altersgruppe, so 40%, bei Kindern ungefähr 30%, die diese Zuempfehlung nicht erreichen. Und das ist wirklich dramatisch, weil von der Physiologie Jod ist essentiell für die Synthese von Schilddrüsenhormonen und Schilddrüsenhormone steuern bei uns alles. Die steuern Insulinsensitivität, Energiestoffwechsel, alle Wachstumshormone, Sexualhormone, alles ist mit Schilddrüsenhormonen reguliert. Und wenn wir gerade in Wachstumsphasen, Kindheit und Jugend, einen Jodmangel haben, das ist verheerend. Das wirkt sich auf den Stoffwechsel aus, auf Adipositas, Insulinsensitivität, aber auch extrem nachteilig auf kognitive Entwicklung.
Ich habe heute das extra abgefragt. Davor hatte ich das nicht auf meinen über 100 Marken.
Genau.
Also, das ist so gar nicht im Fokus, ja, gestanden.
Das ist leider überhaupt nicht im Fokus.
Aber ich hoffe, dass wir jetzt mit dem Gespräch, Herr Professor Smollich, da wird die Reichweite für Jod steigen oder die Aufmerksamkeit. Ja.
Auf jeden Fall machen. Also wenn man kein Jodsalz verwendet, Jodsalz verwenden. Sonst geht's nicht.
Vielleicht nur eine Verständnisfrage bei den Blutbildern. Wie kam jetzt noch nie dazu? Aber zum Beispiel bei Vitamin B12. Es reiche nicht aus, häufig nur das Spiegel im Bild zu messen. Man muss tiefer gehen. Bei Jod ist das nie der Fall. Das kann man relativ einfach feststellen oder muss man da auch auf etwas achten?
Da muss man besonders tief gehen, bis in den Urin muss man da reingehen.
Okay.
Also bei Jod ist es so, ist eine Besonderheit. Jod wird aus dem Sammelurin bestimmt. Es gibt auch so Versuche, das kann man auch morgens nur aus dem Morgenurin machen, aber am besten 24 Stunden Sammelurin, machen aber auch Hausarztpraxis und dann wird quantifiziert, wie viel Jod da drin ist und dann weiß ich, wie mein Jodstatus ist. Also das wäre ein sehr gutes Beispiel dafür, dass eine Blutmessung überhaupt nicht aussagekräftig ist.
Na, sehen Sie es? Jetzt muss man da sich weiterentwickeln. Ja. Ja. Dann, was bei Ihnen noch im Buch steht, Folsäure, Vitamin B9, dass das auch so ein, vor allem bei Frauen ist das ein Thema?
Ja, aber eigentlich bei allen, bei Frauen ist es noch in der Schwangerschaft besonders wichtig, weil, also Folsäure ist ja besonders viel in grünen Pflanzen, grünes Gemüse enthalten. Und wer isst das schon? Ne? Also natürlich viel zu wenig alle. Deshalb haben wir alle viel zu wenig Folsäure. Und normalerweise kommt man damit so halbwegs zurecht, außer in der Schwangerschaft, weil gerade wenn der Embryo wächst, der braucht extrem viel Folsäure. Und wenn dann nicht nur Folsäure da ist, dann kommt es zu schwersten Fehlbildungen. Deshalb gerade in der Schwangerschaft Folsäure unverzichtbar zu supplementieren. Also das ist vielleicht von allen Nahrungsergänzungsmitteln, wo man sagt, wo ist dann eine wichtige Empfehlung, ist Folsäure im Prinzip auf Platz 1.
Hm. Vielleicht zu ein paar fancy Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich da ein paar Fragen, vielleicht Warnworte von Ihnen bekomme. Methylin Blau, das ist ja geistert durch alle, durch viele Influencer. Na, das ist ja eigentlich ein Textilfarbstoff, glaube ich, was vor über 100 Jahren für Malaria, als Bekämpfung der Malaria, ja, eingesetzt wurde, erfolgreich und dann in Vergessenheit geraten ist. Und jetzt wird es wieder belebt. Was halten Sie davon?
Ja, also muss man auch mal Nutzen-Risiko-Abwägungen machen, wenn man medizinisch korrekt ist. So. Und ehrlicherweise jetzt unter uns muss man sagen, von den Anwendungen, die da empfohlen werden, sind praktisch keine Risiken belegt. So, ne? Also das ist da nicht, dass es da irgendwelche jetzt akuten Intoxikationen gibt oder schwere Verläufe irgendwie durch Methylenblau-Überdosierung. Das ist ja
Nur blaue Zunge.
Blaue Zunge, so, aber das ist, hat ja auch dazu beigetragen, dass das so viral war, weil man das in tolle blaue Zunge da in TikTok-Videos zeigen kann und so. Und dann denken alle, oh, wie toll, wenn ich irgendwie eine Kapsel schlucke, die nichts macht, so, dann kann ich kein tolles Video zeigen. Das hat damit zu beigetragen. Von den Daten her, ein gesundheitlicher Vorteil ist davon komplett nicht belegt. Also das ist ein Beispiel einfach dafür, dass es jetzt, ich empfehle es überhaupt nicht, weil auch das könnte man überdosieren und so, aber es ist schwierig, aber es ist eben kein Vorteil da. Und die Geschichte kommt neben dieser blauen Zunge, was dann fancy aussieht, einfach auch daher, was auch ein typischer Fehler ist, gerade wenn es um viele dieser Nahrungsergänzungsmittel geht, dass Dinge abgeleitet werden aus Zellversuchen, aus Organoidversuchen, manchmal sogar aus Tierversuchen. Und dann wird gesagt, das funktioniert da, deshalb funktioniert das auch beim Menschen. Ne? Aber das ist bei Methylenblau auch so. Und das funktioniert beim Menschen nicht. Also das ist was komplett anderes.
Und im Rahmen der Longevity, Social Media Entwicklung ist es ja jetzt Healthspan und alles Mögliche. Da, ohne Nahrungsergänzungsmittel können Sie auf jeden Fall nicht Ihre Healthspan verbessern. So sieht es jetzt aktuell aus. Was aktuell hoch gepusht wurde, ist Kreatin. Das nehme ich auch. Und ich habe, muss ich gestehen, auch den Unterschied gemerkt, auch kognitiv. Man ist,
ja, wie deutlich, viel nehmen Sie denn?
Ich nehme 7 bis 8 Gramm. Mhm. Das ist, wenn man schlecht geschlafen hat, das ist, glaube ich, gibt Studien, aber jetzt wiederum kleinere, dass man so bis zu 20 Gramm nehmen sollte in der Nacht und dann spürt man den Unterschied weniger, aber so bei mir 7, 8 Gramm, das funktioniert relativ gut. Ja.
Genau. Also das ist bei Kreatin, jetzt wenn es um kognitive Effekte geht, ich überlege kurz, weil ich das auch so differenzieren möchte. So, ne? Also das eine ist, Risiken sind praktisch ausgeschlossen. Also wir haben praktisch nichts, was so gut erforscht ist. Das würde immer schon mal pragmatisch dafür sprechen. So, ne? Nutzen-Risiko-Abwägung. Dann von dem, was man positiven Effekten hat, ist es anscheinend ist auch, also die Datenlage ist dann nicht wirklich überzeugend für die kognitiven Effekte in jedem Dosisbereich. Schon, das war, was wir gerade auch meinten, wenn man zum Beispiel Schädel-Hirntrauma hat oder kognitive Pathologien oder mal zum Beispiel schweren Schlafentzug und ist dann bei 15, 20, 25 Gramm pro Tag, dann hat man auch eindeutige Effekte, aber das wird auf Dauer ziemlich teuer, ne? Und Hirntraumatologie, da möchte man auch nicht haben.
Man sollte lieber schlafen, das
so,
wäre meine
Und dann sind wir in diesem mittleren, da sind wir in diesem mittleren Bereich und da sind die Daten nicht so ganz eindeutig. So, ne? Da würde ich dann immer auch pragmatisch sagen, wenn kein Risiko da ist, aber ich habe das subjektive Gefühl, das tut mir gut, spricht jetzt von der Substanz her nichts dagegen, das zu machen. Also ich bin da kein Dogmatiker. So, ne? Was ich trotzdem als Disclaimer dazugeben würde, dann haben Sie auch schon gesagt, wir schlafen. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ja toll, jetzt habe ich Kreatin, jetzt brauche ich nur noch 6 Stunden Schlaf statt 8 Stunden. Und dann würde ich auch aus präventivmedizinischer Sicht immer sagen, wir haben extrem gute Evidenz, wie wichtig Schlaf ist. Und wir haben vielleicht einen Hauch von Evidenz, Hinweise darauf, dass Kreatin die Schäden von Schlafmangel ein bisschen reduzieren könnte. So, aber wenn man absolut das gegeneinander abwägt, so immer schlafen statt Kreatin nehmen. Aber wenn man das weiß und berücksichtigt für sich und sagt, jetzt möchte ich es aber trotzdem nehmen und ich schlafe ja auch schon 8-9 Stunden, ich möchte aber trotzdem noch Kreatin drauf nehmen, vielleicht bringt das ja noch einen Benefit, spricht jetzt nichts dagegen, das zu machen. Ne? Mhm.
Dann der zweite Wirkstoff, der so gehypt wird von sehr vielen, das NMN oder NDA plus, minus, keine Ahnung, da gibt es so viele Bezeichnungen. Was halten Sie davon? Da gibt es ja, glaube ich, gar keine Forschungsergebnisse auf Menschen.
Genau, also da kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln, leider.
Ist ja auch super teuer. Das heißt, wenn man über Kreatin noch was sagt, dann ist das Peanuts dagegen, ja?
Dann ist das Peanuts, aber dann, das sind ja die Daten auch ganz eindeutig, wenn es teurer ist, dann wird es auch wirksamer sein, ne? So ist die Wirksamkeitserwartung. Placebo-technisch
schon.
Placebo-technisch schon. Also wenn ich da 600 Euro für eine Infusion bezahle, dann ist die Wirkerwartung eine andere, als wenn ich Kreatin für irgendwie 20 Euro das Kilo kaufe, ne? Also so, von den Daten her, will ich vielleicht 2 Punkte dazu sagen, kann man eigentlich ganz kurz machen. Das ist physiologisch, spielt natürlich NAD plus, NADH eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel, völlig unstrittig. Nur daraus kann man jetzt überhaupt nicht ableiten, dass eine Supplementation beim Menschen irgendeinen gesundheitlichen Vorteil bringt. Das ist in vielerlei Hinsicht auch überhaupt nicht plausibel, dass es überhaupt irgendeinen Effekt haben würde. Deshalb würde ich da komplett von abraten, so, weil es einfach gar keinen Wirksamkeitsnachweis in irgendeiner Form gibt. Ich würde sogar vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Das ist der zweite Punkt, den ich dazu meine. Das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, für, gerade wenn es um Longevity geht, für so Oversimplification. Ne? Also das kennen dann alle, dieses Bild. Da ist Mitochondrien, da ist NADH. Und wenn das nach unten geht, so, dann muss man das drauf machen. Dann geht das Mitochondrien, läuft dann wieder schneller und so. Das ist, kann es immer so vorstellen, das ist wie so Mobile, eine Zelle aus 10 Milliarden Teilen. Und dieses NADH, das ist in der Mitte ein Teil, was schon relativ wichtig ist. Aber wenn ich jetzt da das drauf supplementiere, das hat hunderttausende Nebeneffekte und ist gegenreguliert und so, was überhaupt nicht absehbar ist. Also dass es nicht A macht B macht C, sondern dass es so vereinfacht, wie Stoffwechsel funktioniert, das kann man für Marketing nutzen, aber nicht für reale Effekte. Das ist ja auch der Grund, warum man überhaupt klinische Studien machen muss, weil die Leute sagen, ja, die Physiologie, das ist ja alles bekannt, das kann man daraus ableiten, biochemisch. Wenn das so wäre, bräuchte man keine klinischen Studien, sondern man nimmt Menschen wie im Biochemiebuch und sagt, wenn ich den Rezeptor aktiviere, dann passiert das und das. Ups, in der Realität sehen wir, es passiert das Gegenteil, weil einfach menschliche Organismen viel, viel komplexer sind als so ein kompliziertes Biochemiebuch. Und das ist bei NADH genauso.
Die Menschen lieben einfache Rezepte, weil man dadurch so eine simplifizierte Lösung für alles ableiten kann oder für ein Thema.
Also ich finde, da gibt es auch ja Untersuchungen dazu. Vielleicht es ist vielen auch nicht klar, die nicht in dem Bereich sind. Ich habe ja auch pharmakologisch, toxikologisch jahrelang selber mit Tieren forschen müssen. Also ich habe auch tierexperimentelle Erfahrungen und viele denken, na, wenn was in der Fruchtfliege funktioniert und in einem Wurm und in einem Schwein und in einer Maus, dann wird das bei uns auch funktionieren. Und die Daten dazu sind, dass 95-98% der Dinge, die in der Maus funktionieren, im Menschen nicht funktionieren. Das ist auch ein Säugetier und man denkt, na ja, das ist so, die Genetik ist 99% identisch mit einer Maus, was wir haben, aber trotzdem funktioniert es nicht, weil der Schritt so groß unterschiedlich ist.
Und dann dritter Wert oder dritte Substanz, man trinkt 2 Liter Fachinger, um Lithium-Wert von 1,5 Milligramm pro Tag zuzuführen. Was halten Sie davon?
Muss man auch differenzieren. Also da würde ich sagen, das ist von den Daten, die wir jetzt haben, da geht es ja um Lithium, vor allen Dingen Demenzprävention und kognitive langfristige Gesundheit so. Von den Daten her würde ich da sagen, ist eine der spannendsten Entwicklungen, datentechnisch und physiologisch, die es in diesem Mikronährstoffbereich in den letzten, weiß nicht, 20, 30 Jahren gab. Die Thematik ist halt in vielerlei Hinsicht kompliziert, weil die ja auch in der Vergangenheit sehr überlagert wurde, sage ich mal, durch verschwörungstheoretische Erzählungen, dass gesagt wurde, Lithium, also Demenz, Demenzentstehung ist eigentlich ein Lithiummangel. Das wissen die Regierungen aber und die unterdrücken dieses Wissen, damit die Menschen schneller dement werden und besser führbar sind und damit die dümmer sind. So, das ist was man kommunikationspsychologisch trennen muss von den harten Daten. Und die harten Daten zu Lithium sind extrem interessant. Da haben wir eben in der Vergangenheit epidemiologische Beobachtungen, wo gezeigt wurde, dass in Regionen, wo mehr Lithium im Trinkwasser drin ist, dass da viel weniger Demenzerkrankungen waren. Und weniger Suizide tatsächlich. Das ist halt ein Hinweis. Haben wir vorhin gesagt, Epidemiologie, aber das ist nur ein Hinweis. Und dann kamen Zellversuche dazu, Tierversuche, die auch in die gleiche Richtung gezeigt sind. Und dann ist es so, dass Lithium ja auch eine Substanz ist, die als Medikament hochdosiert eingesetzt wird.
Bei aber für 70 Störungen. Bis 80, oder? Das ist ja Faktor
ja,
70.
Ja, noch höher. Das fängt an.
700,
sowas. Genau, es fängt an so bei 300, ist so eine Startdosierung. Und dann geht man so hoch bis 700, 1200 Milligramm pro Tag. Also viel, 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 viel höher. Aber jedenfalls die Menschen, die das bekommen haben, die hatten auch weniger Demenzen und weniger Suizide. Aber das waren ja auch kranke Menschen. Aber trotzdem, wenn man die gesamten Daten zusammennimmt, deutet das schon das darauf hin. Und daraus hat man jetzt ja auch mechanistisch, im letzten Jahr gab es eine große Nature-Publikation dazu, Mechanismen abgeleitet, wo man postulieren kann, dass bestimmte Demenzformen durchaus auch kausal vielleicht mit dem Lithiummangel zusammenhängen. So ist die Datenlage. Und jetzt wäre der nächste Schritt, zu sagen, sollten wir deshalb Lithium supplementieren, vorsichtshalber.
Ist ja verboten in Deutschland als Supplement. Ja?
Ist verboten, so, aber kann natürlich jeder kaufen, der das möchte. Man kann auch nachgucken, wo das sonst drin ist und irgendwie, also man kommt ja dran, sage ich so. Ne? Muss ich jetzt sagen, als evidenzbasierte Medizin würde ich nicht empfehlen, das jetzt zu machen, weil die Datenlage da nicht dazu ist. Toxikologisch ist es so, dass bei den Dosierungen, über die wir hier sprechen, also das sind ja ungefähr 1 Milligramm pro Tag, also auf Trinkwasserniveau, was da erreichbar ist, ist real ein Gesundheitsrisiko praktisch ausgeschlossen. So, aber ich kann das jetzt natürlich vor der Datenlage, die da jetzt da ist, nicht empfehlen, das zu machen. Aber so ist halt die toxikologische Einschätzung.
Herr Professor Smolle, gibt es ein Supplement, wo Sie Ihre persönliche Einschätzung in den letzten 20 Jahren revidiert haben? In eine oder in die andere Richtung?
Ja, das ist interessant. Also vielleicht Magnesium.
Deutschland ist ein Magnesium-Fan, oder so würde ich sagen.
Ja, aber ein falscher Fan. So, also Deutschland ist vor allen Dingen deshalb Magnesium-Fan, weil das gegen Wadenkrämpfe helfen soll, was es ganz klar nicht tut. Also auch im Sport wird ja ganz viel Magnesium eingesetzt. Interessanterweise vor allen Dingen in Deutschland im Sport. Sportler in anderen Ländern, die brauchen gar kein Magnesium. Das ist irgendwie, hat sich so, weiß ich nicht, wo es herkommt. Aber jedenfalls genau, Deutschland ist hier super Magnesium-Fan. Aber die Daten für Magnesium, wenn es zum Beispiel um Schlafqualität geht, würde ich sagen, da haben wir schon aus den letzten Jahren relativ gute Daten, die zeigen, dass eine gute Magnesiumversorgung auch die Schlafqualität verbessern kann. Was ich wieder kritisch sehe, dann kommen die Diskussionen, welche Magnesiumform und so weiter.
Wollte ich gerade sagen, es sind acht oder neun, ich weiß nicht, wie viele Formen da angepriesen werden und Thionat jetzt als super.
Genau, kann ich auch was zu sagen, also halte ich für Quatsch. Also Magnesium ist, wenn man Magnesium schluckt, im Magen löst sich das auf und wir haben dann im Blut Magnesium 2+, das ist ein Kation und das ist egal, was vorher dran gebunden war. Also Magnesiumtreonat ist nicht als Treonat im Blut und Glycinat nicht als Glycinat, sondern das ist Magnesium 2+ und das geht dahin, wo es benötigt wird. Also das hat kein Etikett, wo drauf steht, ich gehe ins Gehirn und ich gehe ins Gelenk und ich gehe in den Muskel, irgendwie sowas. Aber die Verträglichkeit ist unterschiedlich. Also Magnesiumoxid zum Beispiel hat eine relativ schlechte Bioverfügbarkeit, macht dann stärker Durchfälle als ein anderes Magnesium, was stärker aufgenommen wird im Körper. Und wenn es jetzt um Schlaf geht, dann spielt ja auch Magnesiumglycinat so eine Rolle. Mhm. Und da ist es sogar so, dass die Daten zeigen, dass Glycinat als zweiter Bestandteil des Komplexes, der kann sogar einen eigenen gesundheitlichen Effekt haben, möglicherweise. Also dass die schlaffördernde Wirkung von Magnesiumglycinat nur zum Teil am Magnesium liegt, aber möglicherweise auch an mindestens diesen 3-4 Gramm Glycinat, was damit kommt mit der Dosis. Aber das ist eine andere Geschichte. Das liegt jetzt ja nicht am Magnesium an sich, weil Magnesium ist Magnesium.
Herr Professor Smolich, vielleicht eine privat gerichtete Frage an Sie. Wie kümmern Sie sich um Ihre Gesundheit? Also das ist ja immer spannend, bei den Ärzten zu hören, was die Ärzte machen. Ja. Ja, ob die wirklich die besten Schuster ihre Schuhe gestalten. Ja.
Ich bin immer großer Fan der Basics, ne? Dass man kein Mikromanagement macht, auch in der Ernährung. Also ich rauche zum Beispiel nicht, ich trinke sehr wenig Alkohol, ich bewege mich jeden Tag viel. Ich achte darauf, dass die Ernährung abwechslungsreich, frisch, viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Beeren, Nüsse ist, bin aber in nichts dogmatisch da. Also ich trinke auch zwischendurch Alkohol und zwischendurch esse ich auch eine Tiefkühlpizza, weil wenn die Basis stimmt, das verkraftet unser Körper als biologisches System. Also das sind die entscheidenden Sachen. Ich achte auf Schlafqualität, wie es möglich ist. Ich habe Kinder und einen stressigen Job, aber das ist natürlich wichtig, der Schlaf zu priorisieren. Und deshalb Bewegung, Schlafregeneration und die normale gesunde Ernährung ist halt einfach die Basis.
Und wie oft lassen Sie Ihr Blut auswerten?
1 bis 2 Mal im Jahr, je nachdem, wie ich es schaffe, weil ich kenne natürlich auch meinen Körper und meine Ernährungsgewohnheiten und weiß, worauf ich da achten muss. Ist es aber so, eigentlich reicht 1 Mal im Jahr, wenn man nicht viel verändert. Ne? Also die meisten Menschen, auch ich ernähre mich relativ gleichmäßig. Ich mache nicht jeden Monat eine andere Crash-Diät oder sowas, sondern wenn das Körpergewicht relativ gleich ist, Bewegungsmuster, Arbeitsstil, Ernährungsverhalten, dann muss man nicht alle 3 Monate irgendwelche Blutwerte messen, weil warum soll sich das ändern?
Und womit supplementieren Sie?
Auch individuell muss ich dafür immer sagen, ne, wenn ich jetzt was sage, klar, das soll keiner nachmachen, immer, weil für mich ist das okay, für andere ist das nicht so. Also bei mir ist Vitamin B12, weil ich sehr wenig Fleisch esse, auch das ist einfach gemessen. Ich habe sonst Vitamin B12-Mangel, wenn ich es nicht supplementieren würde. Ich supplementiere Eisen, weil ich halt auch sonst Serum Ferritin viel zu niedrig hätte und im Winter supplementiere ich Vitamin D.
So. Herr Professor Smolich, wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und Sie dürfen nur einen einzigen Satz drunter schreiben, welcher Satz wäre es?
Konzentriert euch auf die Basics, ne, gesunde Ernährung. 80% sind die Basics, ne, und nicht die Energie an Mikromanagement verschwenden.
Sehr, sehr schön. Gibt es ein Buch, das Sie in den letzten Jahren wirklich sehr beeindruckt hat oder für eine Weichenstellung im Leben gesorgt hat?
Tatsächlich in dem Bereich nicht. Ich lese ja,
grundsätzlich im Lebensbereich. Das muss gar nicht an die Gesundheit heranreichen, sondern einfach grundsätzlich.
Eigentlich 2. So, das eine ist von Annie Ernaux, ist französische Literaturnobelpreisträgerin, hat in den letzten Jahren viele Bücher geschrieben. Da ist das vor allen Dingen Der Platz, ein Buch, was so sehr autobiografisch von mir ist, was ich sehr beeindruckend fand. Und das Zweite ist, ich lese sehr gerne japanische Haiku. Und da habe ich verschiedene Entdeckungen gemacht in den letzten Jahren. Dinge aus dem 16., 17. Jahrhundert, die bis jetzt noch gar nicht so bekannt waren. Und das ist super spannend.
Herr Professor Smolle, gibt es einen Ratschlag, den Sie als besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen würden?
Den ich gebe oder den ich bekommen habe?
Sowohl als auch, ja.
Also bekommen würde ich sagen, mach nicht das irgendwie, was vielleicht andere Leute von dir erwarten, sondern mach, worauf du Lust hast und wo du denkst, dafür brenne ich, weil das ist aufs Leben gesehen das, wofür man irgendwie dann hinterher so viel Zeit investieren wird, da sollte man das machen, worauf man richtig Lust hat und nicht, was irgendwie andere vielleicht sagen, das ist sinnvoll oder das ist nicht sinnvoll. Genau, und als eigentlich würde ich das auch sagen, das ist ja umgekehrt genauso, also als Ratschlag, wenn das geben würde. Also ich habe das oft mit Studierenden, die dann sagen, nein, soll ich das machen oder soll ich das Projekt oder soll ich das Projekt machen? Irgendwie, ich kann mich nicht entscheiden. Und da sage ich immer halt, wie man es macht, man macht es richtig. Ne? Also man hat zwei Varianten und nicht eins ist richtig, eins ist falsch, sondern man muss sich entscheiden und das, was man macht, man entscheidet sich, dass das Richtige dafür ist.
Ja, das Leben hat dann kein A-B-Testing. Ja,
das funktioniert leider nicht. Ne?
Ja, und ich mag diese philosophische Perspektive, man lebt vorwärts, verstehen tut man sowieso alles nur rückwärts und deswegen, wer weiß, wofür was gut war. Ja.
Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
So ist genau. Das. Genau. Und die letzte abschließende Frage, Herr Professor Smolich, was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist der, den man ihm gibt. Ne? Also da bin ich ganz existenzialistisch, Camus, ne? Ein großer Camus-Fan, der ja auch sehr sein ganzes Leben auf der Suche war und gesagt hat, den Sinn des Lebens, den gibt's nicht von außen, sondern den muss sich jeder Mensch selber geben. Und genau, so ist das.
Das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Ich bedanke mich herzlich für sehr, sehr, sehr erkenntnisdichte Gesprächsstunde. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke Ihnen herzlich.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.